Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast, heute mit Andreas von Locho. Herzlich willkommen, Andreas.
Vielen Dank, lieber Erik.
Andreas, du bist ein Geheimtipp. Nee, eigentlich den Insidern bist du natürlich kein Geheimtipp, aber du bist ein Experte, der an der Schnittstelle von Automotive, also alles, was sich mit vier Rädern bewegt und was einen Endkundenbezug hat, da bist du ein absoluter Fachmann. Du wirst gleich erzählen, was du früher gemacht hast und was du heute tust. Und ich freue mich sehr, dich heute hier zu haben. Du warst einer der beliebtesten Redner auf unserem kleinen Friends and Family Event.
Oh, danke.
Ja, das soll ich nicht verlegen machen. Gerade weil du eine tolle Schnittstellenkenntnisse hast, wie es zwischen dieser ja nicht ganz unwichtigen Automobilbranche und Geschäftsmodellen und Endkunden zugeht. Magst du dich kurz selbst vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
Ja, gerne. Also freue mich sehr, hier zu sein. In der Tat hat das auf dem Boot sehr viel Spaß gemacht. Insbesondere auch die Diskussionsrunden danach sind ja dann doch immer wieder spannend, wie wenig Wissen eigentlich in dem Segment ist. Also zu meinem Hintergrund, ich beschäftige mich mit Out und Online in verschiedenen Kombinationen schon relativ lange, schon fast 20 Jahre. Also bin vielleicht auch so ein Online-Dinosaurier, wie man das, Automotive-Dinosaurier, wie man das nennen möchte. Ich habe mal vor 20 Jahren angefangen mit einer Firma, die Fuhrparkmanagement und Beratung macht. Kleine Consulting-Boutique mit 15 Beratern, wo wir viel Konzepte gemacht haben. Das war noch eine wirklich klassische Offline-Welt. Die Firma lief auch sehr gut und ich habe dann parallel ein erstes Online-Thema gestartet. Das war eigentlich ein Hobby-Spaßprojekt, was auch was mit Autos zu tun hatte. Das war mein Scheibenwischer.com. Das war so der erste Zugang in das Segment. Ich bin dann 2010 angesprochen worden von Holzbrink und Rocket, ein Auto-Startup zu machen, Autodar. Ein erstes E-Commerce-Modell für Autos zusammen mit dem Sebastian Klauke, der glaube ich auch schon hier war, der jetzt bei Otto Vorstand ist. Das haben wir bis 2014 gemacht, haben das dann verkauft an einen großen Wettbewerber. Und seitdem tummel ich mich so in verschiedenen Segmenten, habe eine Zeit lang mobile.de beraten, mache jetzt sehr viel mit Project A, immer wenn es um Mobility-Themen geht, und mit BCG Digital Ventures. Das ist das, was mich jetzt aktuell am meisten beschäftigt. Und da geht es immer, wie du schon gesagt hast, um Endkundenthemen. Unter Endkunden subsumiere ich im Übrigen den normalen privaten Endkunden, den Endverbraucher, aber auch durchaus, was man nicht unterschätzen darf, dass es da ein riesen B2B-Umfeld gibt, also alles, was so Flotten angeht und gewerbliche Kunden. Ich nenne die eher mal B2P, B2Professional und nicht klassischer Handel im B2B-Bereich. Die stellen ja einen großen Teil der Mobilität momentan in Deutschland dar und die haben dann natürlich auch riesen Transformationsthemen.
Du, auf deinem jetzigen Xing-Profil oder auf deinem LinkedIn-Profil kann man sehen, dass du gerade eine Interimsmanagement-Aufgabe für eine Project A-Company übernimmst oder übernommen hast. Kannst du dazu was sagen?
Ja, das ist eine B2B-SaaS-Lösung. Da geht es auch um Mobility-Sharing für Corporates. Mhm. Weil Firmen haben natürlich ein Riesenthema, was Mobilität und Mobilitätsbedürfnisse angeht und sind dann noch sehr klassisch unterwegs. Die Mitarbeiter sind aber durchaus einen Schritt weiter schon. Und wenn man sieht, wie viele Mobilitätsalternativen sich so im Markt bieten, müssen auch die Corporates sich darauf einstellen oder wollen das. Und Azovo, so heißt die Firma, hat eine Softwareplattform dafür gebaut. Sehr schönes, modulares System, was sehr viele individuelle Mobilitätscases abbilden kann. Und da sind wir gerade auf der Suche nach einem CEO, also wenn das einer hört, der in die Richtung Interesse hat. Und die Firma ist technisch extrem gut. Aber da fehlt noch der Kopf, der die Firma dann richtig groß macht, weil wir wollen natürlich dann eine riesen Company draus machen. Und solange übernehme ich das und steuere und helfe denen ein bisschen.
Sehr gut. In die richtige Richtung. Die Firma hat ihren Sitz wo?
In Biberach an der Riss.
Ein Zufall. Die gut, also für alle, die Interesse haben an dem Powerhouse von Biberach an der Riss, ich glaube, ist das nicht auch der Ursprungsort, wo der berühmte Uwe Horstmann herkommt von Project A?
Da kam auch der Kontakt auf dem berühmten Biberacher Schützenfest, haben sie ihn angesprochen
und
haben gesagt, wir machen das groß. Ja. Die Firma hat allerdings ihren Standort auch in München.
Okay, gut. Ja. Du hast in deiner Vergangenheit als auch in der Gegenwart unterschiedliche Geschäftsmodelle von innen und von außen gesehen. Und darüber wollen wir auch gleich sprechen, denn gerade wo wir jetzt, also in meiner Wahrnehmung, wo wir eine Inflation an Geschäftsmodellen haben und Mobility-Ansätzen, die sehr wahrscheinlich nicht alle den gleich großen Erfolg haben können, entweder vom Modell her oder von der Kundenakzeptanz oder von beiden. In meiner Wahrnehmung, erstmal so ganz makroökonomisch betrachtet, habe ich das Gefühl, dass die Automobilhersteller, die Automobilmarken, muss man ja sagen, ihren Möglichkeiten weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Und das meine ich insbesondere, wenn es darum geht, Kundennachfrage in wirklich konkretes Geschäft zu wandeln. Und das habe ich das Gefühl, das ist im B2B als im B2C so. Also im B2C meine ich den Prozess der Probefahrten als Beispiel. Also wie kommt eigentlich der Konsument zu einer Kaufentscheidung, und B2B das Thema Leasing, Fuhrparkmanagement etc. Ist die Beobachtung richtig oder würdest du da widersprechen wollen?
Nein, die ist 100% korrekt, und das liegt an der großen Verunsicherung, die in dieser Branche vorherrscht. Dazu haben natürlich die Skandale jetzt der letzten Zeit auch noch beigetragen. Also man merkt, dass die Konzerne schon große Schwierigkeiten haben, ihre Kunden zu verstehen und auch jetzt im jetzigen Zeitpunkt zu verstehen. Die kommen ja aus einer ganz anderen Situation heraus. Für die gab es immer einen definierten Markt, und es ging eigentlich nur um Marktanteile gegenüber den Wettbewerbern, die ich mir sichern muss. Und das kann ich am besten dann, wenn ich das Beste aus deren Wahrnehmung das bessere Produkt baue als der andere. Und das hat sich ja komplett verschoben. Das heißt, die Kunden haben beispielsweise diese Markenorientierung nicht mehr, die es früher gab. Man ist sehr viel flexibler, auch Mobilitätsalternativen nutzen zu wollen und auch offen dafür. Wie durchgreifend die schon sind, ist eine andere Frage. Mhm. Aber zumindest der Trend geht ganz klar in die Alternativen. Und das haben die noch nicht hundertprozentig verstanden, weil sie eben sehr ingenieurlastig natürlich getrieben sind, immer sehr auf ihre Produkte zu achten und nicht so sehr auf den Kunden. Dies war in der Vergangenheit immer dem Handel überlassen. Das ist ja ein mehrstufiges Vertriebskonzept. Es gibt ja keine Direktvertriebsmodelle. Also
Tesla, ist das der größte Feind für ein Endkundenverständnis, dass sie so lange historisch den Handel dazwischen hatten oder immer noch haben?
Definitiv. Definitiv. Und man muss sagen, der Handel und auch der hat mal, ich sag mal, in sehr unterschiedlichen Qualitäten ja Kundenverständnis. Aber vom Prinzip sind viele der Händler betreuen seit 100 Jahren ihre Kunden. Das hat sich organisch aufgebaut, und darum hat sich der Hersteller nie gekümmert. Der hat eigentlich nur eine Verteilung ihrer Produkte in den Markt gesteuert. Und das ist natürlich eine ganz neue Situation. Und die Händler spüren natürlich auch, dass der Hersteller da immer tiefer in die Wertschöpfungskette reingreift. Und das führt natürlich auch nicht gerade dazu, dass es den Informationsfluss zwischen dem Handel und dem Hersteller dann verstärkt.
Das scheint in beiden Geschäftsmodellen ja irgendwie das Problem zu sein, also in beiden Situationen das Problem zu sein. Also im Endkundenbereich, da gibt es tolle upper-funnelige Plattformen, die sehen alle super aus. Jeder hat einen super tollen Car-Konfigurator. Überhaupt kein Problem. Ja. Schwierig wird es dann, wenn man dann in den Funnel tiefer läuft und dann kommt man in Strecken, wo der Kunde dann selbst sagen muss, bist du schon beim Händler, bist du eigentlich ein Neuzugang, was wärst du für eine Marke davor? Also es wird eigentlich alles getan, um es eigentlich dem Händler recht zu machen, aber nicht dem Kunden. Und andere Plattformen, die dann Anbieter agnostisch sind, egal ob sie jetzt im Neuwagenbereich, im Graumarkt, Gebrauchtwagen, als auch im Leasinggeschäft. Das ist ja auch so eine, meiner Wahrnehmung, so eine Schnittstelle zwischen, da gibt es Schnittmengen zwischen Privatkunden und Endkunden. Aber da machen es in meiner Wahrnehmung alle besser, außer die traditionellen Marken mit ihren Händlerstrukturen.
Ja, man muss sagen, also die neuen Player haben bisher hauptsächlich preisgetriebene Modelle, die sie auf den Markt bringen. Also
die neuen Player, du meinst die
Vehiculums dieser Welt. Das ist natürlich aus meiner Sicht eine ziemliche low-hanging fruit, wenn ich mir natürlich ein gewisses Segment raussuchen kann und da extrem preisaggressiv unterwegs bin. Ich glaube nicht, dass das ein skalierbares Modell ist. Das war in der Vergangenheit auch schon so mit anderen Playern, mit Autohaus 24, also dem Sixt-Modell, oder auch mit Mein Auto. Sie sind jetzt nie richtig über eine bestimmte Schwelle dann hinausgekommen, am bestimmten Punkt. Aber ich gebe dir vollkommen recht, was den grundsätzlichen Prozess angeht, wie Kunden über die Webseite der Hersteller beispielsweise zum Handel gebracht werden und dann in irgendeiner Form vielleicht begleitet werden könnten, da passiert eigentlich fast gar nichts. Und E-Commerce-like Prozesse, was das oder E-Commerce-like Kommunikation, wie wir sie mittlerweile kennen, dass ich erwarte, innerhalb einer gewissen Zeit Antworten zu bekommen auf irgendwelche Fragen oder ich in irgendeine Form von Lead-Qualifizierung oder so mache, ist da fast noch gar nicht vorhanden.
Ja, also da würde ich jetzt auch widersprechen wollen, dass das nur eine Low-Hanging-Fruit ist. Würde ich sagen, das ist die erste große, tiefhängende Frucht, die halt jeder wahrnehmen würde. Und das ist natürlich auch eine Angriffsfläche, die Automobilmarken ja auch aufmachen mit ihren Händlerstrukturen. Die bringen doch eigentlich nur Transparenz rein in einen Markt, der früher intransparent war. Ne? Du hättest auch zu allen Händlern gehen können und sagen, okay, welche Rabatte gebt ihr mir gerade für welches Modell, in welchen Volumina? Aber es ist ja kein Kunststück, das auszunutzen. Und es gibt aber auch aus meiner Sicht große Vorteile im Sinne der Usability, also wie zum Beispiel sortiert und gesucht werden kann und vor allen Dingen, was du auch gerade ansprichst, die Professionalität in den Lead-Generierung und Lead-Nachqualifizierung, also Lead-Ansprache danach gemacht wird.
Ja, also da würde ich dir grundsätzlich zustimmen, wenn alleine das Thema Preis relevant wäre beim Autokauf. Das ist aber nicht der Fall. Also das Thema Convenience spielt schon eine Riesenrolle. Man darf immer nicht unterschätzen, was für eine große Verunsicherung beim Autokauf vorherrscht. Also das hat auch was mit Kundenverständnis zu tun. Okay. Ist eine Diskussion, die ich immer wieder führe. Gibt natürlich dann immer die gleichen Statistiken, die da rangeholt werden. X Prozent, 97, 92 Prozent würden sich im Internet informieren und wüssten ganz genau, was sie wollen. Mhm. Ich halte das für dummes Zeug. Mhm. Ich halte das wirklich für dummes Zeug. Und das basiert dann auch auf dieser These, das Auto ist des Deutschen liebstes Kind. Aber ich beschäftige mich wirklich schon lange mit dem Thema und ich würde dem wirklich hart widersprechen. Für die allermeisten ist das ein Fortbewegungsmittel von A nach B und es gibt ein paar No-Gos, was sie nicht möchten und sie können vielleicht noch grob definieren, was sie eigentlich haben wollen, aber ganz genau wissen es die wenigsten. Also,
aber wir sehen schon eigentlich, dass die Suche als Beispiel oder überhaupt so Upper Funnel Maßnahmen vom Car-Konfigurator, ist ja mehr so ein Mid-Funnel, bis zum Probefahrtenvereinbarer, dass das wichtige, sagen wir mal, Unterstützer sind, wenngleich sicherlich die Kaufentscheidung nicht isoliert nur im Netz getroffen werden
kann. Also ob der Car-Konfigurator jetzt wirklich ein Unterstützer ist, das würde ich jetzt mal...
Das ist auch ein Upturner.
Das ist eher ein Upturner. Ja. Ich kenne kaum jemand, der mit den Dingern zurechtkommt. Also daran sieht man, wie wenig die Kundenorientierung da schon ist und das versuche ich dann irgendwie durch irgendwelche Chats dann irgendwie zu lösen oder sowas. Also man muss sich schon den klassischen Prozess angucken und ich finde, da kann man schon von offline lernen. Also wenn man ein bisschen sieht, wie das Offline-Geschäft gelaufen ist und was die Gründe für Kunden waren, beispielsweise in Autohäuser zu gehen, ist jetzt nur ein Beispiel, aber in Autohäuser zu gehen und welche Formen der Gespräche da geführt werden und wie Verkäufer auf bestimmte Impulse, die durch den Kunden gesetzt werden, dann reagieren und das dann auch zum Abschluss bringen. Also das ist schon interessant und da kann man schon einiges auch in den Bereich Online transformieren. Also Beispiel, vielleicht ein sehr plakatives, aber ein guter Autoverkäufer, der spürt sofort, wenn du das Autohaus betrittst, ist der Herr Siegmann heute entscheidungsfähig oder nicht. Also wenn er schon mal ohne seine Frau kommt, hat er wahrscheinlich ein Problem, dann kann er gar nichts. Ja. Wenn er am Samstag mit Frau und Familie kommt, dann ist er absolut entscheidungsready. Ja, so, und das spüren die natürlich sofort. Ja. Und deswegen wunderst du dich wahrscheinlich immer, wenn du ins Autohaus gehst und keiner aus seinem Glaskasten aufsteht und alle keine Zeit haben.
Weil ich wieder alleine da bin.
Weil du wieder alleine da bist. Also, ob das jetzt immer stimmt oder nicht, ist egal, aber man kann schon sich zumindest einen Teil der Prozesse angucken und dann gucken, dass man die daraus lernt und dann Hypothesen daraus ableitet und dann versucht, das zu testen und zu verproben.
Die Wandlungswahrscheinlichkeit für so eine Offline-Situation, guter Verkäufer, das ist ungenommen. Bin ich fest von überzeugt, gerade wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin. Keine Frage. Aber die eigentliche Hürde ist doch überhaupt, den Siegmann mit seiner Frau in ein Autohaus zu kriegen. Also da muss ja schon viel schiefgegangen sein, dass das, also ich glaube, in der Vergangenheit wusste jeder, das war der Einzige, so ein bisschen wie man früher zu Karstadt gegangen ist, wenn man irgendwie mehr als 4 Artikel aus 4 Warengruppen irgendwie brauchte. Aber heute geht doch keiner mehr, der sich irgendwie klar orientiert und vielleicht ein bisschen effizienzorientiert ist in ein Autohaus, oder?
Doch, das tun erstaunlich viele.
Aber nicht mit einer zunehmenden Tendenz, oder?
Nein, also richtig saubere Statistiken gibt es darüber nicht. Also man kann jetzt aber nicht sagen, dass es da einen harten Cut gegeben hätte, was die Anzahl angeht.
Aber wir haben schon ein Händlersterben, oder?
Nee, wir haben kein Händlersterben. Wir haben eine Konsolidierung des Marktes. Das heißt, große Händler übernehmen kleine.
Okay.
Aber das ändert nichts daran, dass die Durchdringung des Marktes immer noch groß ist. Das ist aber ein normaler Prozess, den es über 50 Jahre immer gegeben hat. Also okay. Da kann ich jetzt nicht feststellen, dass sich das irgendwie verstärkt hätte. Mhm. Die großen Händlergruppen werden nur immer relevanter und im Übrigen auch sehr stark gegenüber den Herstellern. Ja, also wenn du so die größten Händlergruppen siehst, die dann teilweise 100, 200 Standorte haben mit 40, 50.000 Mitarbeitern, das sind schon relevante Größen.
Das ist ja ein ich wollte dich nur dabei, das ist ein interessanter Punkt, weil du sagtest, so die zwei wesentlichen Hürden für so eine Transformation, wie ich dich verstanden habe, sind zum einen die Händlernetzwerke und vermutlich auch die Dominanz oder die Abhängigkeit, gegenseitige Abhängigkeit von Händlern und Marken. Und das andere ist die Produktfokussierung. Wir kommen gleich nochmal auf die Produktfokussierung zu sprechen. Aber wenn jetzt eine Händlerkonsolidierung stattfindet, dann hätte ich vermutet, dass das auch mit einer Professionalisierung auf zumindest einer Seite irgendwie im Punkt der Digitalisierung irgendwie zusammenläuft. Ist das zutreffend oder?
Also auf der Händlerseite definitiv. Also die großen Händler haben erkannt, dass das ein relevantes Feld ist und starten dort auch, sich dahin zu transformieren. Also um auf deinen Anfangspunkt nochmal zurückzukommen, wie führe ich einen Verkauf erfolgreich durch oder wie kriege ich überhaupt den Sigmann in das Autohaus? Die wichtigste Komponente oder die einfachste Komponente ist eigentlich, dass ich erstmal einen Dialog mit den Kunden starten muss, in irgendeiner Form. Ich sage mal, egal was ihr macht, das Wichtige ist, kommt irgendwie in den Dialog, in den digitalen Dialog mit dem Kunden. Er muss sich die Form aussuchen. Das schaffen schon die wenigsten. Also das ist eigentlich schon kaum möglich.
Wenn ich kenne keinen einzigen, der das, also jetzt habe ich es auch nicht, das ist ein Panel of One, soll man immer vorsichtig sein, aber wir stellen ja oft die Frage, wo sieht man zum Beispiel gute CRM-Prozesse? Ja. Hätte gesagt, irgendwie hätte sie erwartet, dort, wo die Kundenwerte am höchsten und die Kaufentscheidung am vorhersehbarsten, da sollte ist die Durchdringung von CRM-Systemen wahrscheinlich am wahrscheinlichsten.
Ja.
Für B2B, kommen wir gleich zu sprechen, ist das die eine Sache. Die Autohändler, mit denen ich in der Vergangenheit aus diversen Situationen irgendwie Kontakt hatte, die haben mich vollkommen unbehelligt gelassen zum richtigen Zeitpunkt oder haben zum falschen Zeitpunkt mich versucht, brachial zu überzeugen. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass mein Autohändler, das ist, glaube ich, ein größerer hier in Hamburg, ich fahre eine alte Volvo-Schüssel, dass der mich irgendwie auch nur ansatzweise CRM-technisch richtig erfasst hat. Was eigentlich bei dem Kundenwert nicht sein kann. Ich lasse viel zu viel Geld.
Nein, das kann auch nicht sein. Aber sie haben bisher noch keine Instrumente, wie sie das steuern sollen. Du musst immer sehen, die kommen eben aus den ganz klassischen Vertriebsstrukturen. Das heißt, die gesamten Incentivierungsstrukturen sind auch noch genau so aufgebaut. Das heißt, es geht um, der Hersteller macht Vorgaben, was Stückzahlen von Fahrzeugen angeht und das ist oftmals quartalsgetrieben. Das heißt,
also
es
absatzorientiert, die Stückzahlen. Die
genau, es ist ein wahnsinniger Druck innerhalb der Organisation, die Fahrzeuge einfach zu verkaufen und der Druck wird natürlich von oben nach unten weitergegeben und die Verkäufer sind natürlich die eigentlich da die armen Schweine sind im Endeffekt, die keine relevanten Instrumente an die Hand bekommen haben, wie sie mit Online eigentlich umgehen müssen. Also machen sie ihre eigene Form der Lead-Qualifizierung und diese Form der Lead-Qualifizierung heißt, der es wirklich ernst meint, der ruft mich an und der bemüht sich auch um das Auto, weil die haben natürlich auch die großen Händlergruppen haben immer mehr Personal eingespart in den letzten Jahren und es werden immer mehr Aufgaben auf wenige Leute verteilt und da herrscht ein wahnsinniger Druck. Das heißt, der hat kein Problem, genügend Leads zu bekommen. Also der hat eine Riesenmasse an Leads. Und wenn du dann noch Player wie Autoscout, Mobil oder auch andere siehst, die immer mehr Leads zuführen, also wenn er morgens seinen Rechner anmacht, hat er wahrscheinlich 100 Fahrzeuganfragen da drin. Und dann muss er selber für sich differenzieren, um wen kümmere ich mich und um wen nicht.
Ah, das heißt, der hat die Herausforderung, dass er ein Match machen muss zwischen Lead-Conversion und Produktabsatz. Und Produktabsatz ist in der Priorität für ihn höher gelagert.
Absolut, absolut. Das ist für ihn die Nummer eins. Ja, der hat, also da gibt's Strukturen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das sieht wirklich noch so aus. Da sitzen 20 Verkäufer, gibt's einen Verkaufsleiter. Der hat hinten dann so Schaugläser, wo er so Kugeln reinwirft, wie viele Autos der verkauft hat. Und dann sagt er, da oben ist ein Strich. Und wer den Strich nicht erreicht in diesem Monat, den schmeiß ich raus. Ja, so. Mhm. Das sind noch ganz harte Vertriebsstrukturen.
Das hätte man in den 80er Jahren auch so machen können.
Genau, das wird aber heute auch noch so gemacht. Jetzt muss man aber ganz klar sagen, auch diese Branche wandelt sich. Also die insbesondere die großen Händlergruppen haben das, und der Fisch stinkt ja bekanntlich vom Kopf, oben auch verstanden. Mhm. Also das war noch vor 5 Jahren anders. Mhm. Also vielleicht sogar noch vor 2 Jahren bei vielen. Mhm. Aber gerade die großen relevanten Händlergruppen haben angefangen, CDOs einzustellen, haben gemerkt, das ist nicht nur einfach ein Zusatzvertriebsarm. Mhm. Davon sind sie nämlich immer ausgegangen, sondern es ist ihr
das
Kern.
Digitale,
das Digitale ist ein zusätzlicher Vertriebsarm, sondern es ist ihr Kerngeschäft, und dass dieses Thema Dialog aufzubauen ein ganz wesentliches Thema ist. Und so starten sie mit ersten Versuchen, mit zaghaften, aber auf den Ursprung, versuchen sich natürlich auch noch unabhängiger von den Herstellern zu machen. Also da gibt es erste zaghafte Versuche, aber dass da eine Transformation bei irgendjemandem gelungen wäre in irgendeiner Form, kann man nicht behaupten.
Jetzt haben wir über die Händler gesprochen. Ich meine, die sind ja in der Kette irgendwo in so einer fast Sandwich-Position, hätte ich jetzt vermutet. Ja. Eigentlich müsste doch die Transformation oder die Transformationsimpulse von den Marken ausgehen. Mhm. Auch das kann ich nicht so richtig erkennen. Ich sehe so ein paar neue Initiativen, jetzt zum Beispiel Volvo mit seinem Abo-Modell. Das ist so ziemlich die einzige Initiative, die ich kenne, die jetzt nicht rein auf dem Produkt basiert.
Ja.
Alle anderen Sachen, habe ich das Gefühl, sind in der Hand von neuen Plattformen oder vielleicht von solchen groß starken Playern wie Sixt.
Ja.
Ist das eine zutreffende Beobachtung? Und warum, wenn ja, warum sind die Marken denn dann so zurückhaltend?
Also ich glaube auch vom Kopf her haben sie auch grundsätzlich erkannt, dass sie andere Modelle fahren müssen, insbesondere was die Vertriebsmodelle angeht. Ihnen fehlt noch die Lösung, wie sie es machen. Momentan, das darf man immer nicht ganz verkennen, diese Makrosituation, die wir gerade haben, dass die Antriebstechnologie noch nicht genau definiert ist, dass noch nicht klar ist, wie die städtebaulichen Verkehrskonzepte oder die Verkehrskonzepte der Städte sein werden in der Zukunft. Die Milliarden Klagen, die gegen die Hersteller laufen, das führt zu einer unglaublich großen Verunsicherung innerhalb dieser Firma. Und man merkt schon sehr stark, dass gerade die zweiten, dritten und vierten Ebenen teilweise noch nicht so richtig wissen, in welche Richtung sie eigentlich gehen sollen. Also lassen Sie, das war auch durchaus, kann ja auch ein Modell sein, andere die Innovationen machen, um sie dann später zu integrieren. Das kann ja auch durchaus ein erfolgreiches Modell sein, als das alles selbst zu probieren an der Stelle. Aber noch sind sie da nicht so weit.
Was hältst du von diesen ganzen Initiativen, die so als, ich nenne sie jetzt mal Satellitenkonzepte, gestartet werden? Gibt es ja jetzt einige aus dem Wolfsburger Umfeld, jetzt hier Hamburg ist jetzt auch eine Moja-Stadt.
Ja.
Dann haben wir BMW und Daimler haben sich beide mit Carsharing-Modellen, also haben sich ja mehr als mit versucht, haben ja auch ein System jetzt etabliert.
Ja, ja.
Ich kann jetzt nicht erkennen, obwohl das ja Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle sind, ich kann jetzt noch nicht erkennen, dass da auch irgendwie ein Rückfluss an Wissen und Best Practice ins Mutterschiff irgendwie stattfindet.
Ja, es findet schon Erfahrungen werden gesammelt, sagen wir es mal so. Und ich begrüße jegliche Investitionen in den Bereich grundsätzlich. Und am liebsten würde ich an jeden immer eine Null mindestens hinten dran hängen und das eigentlich dem Raum lassen, den es braucht. Das ist nämlich eigentlich klassische Forschung und Entwicklung, die da betrieben wird. Das ist nur für die Hersteller neu, sprachen wir ja schon drüber, weil sie eben das Thema Kundenbeziehung eigentlich gar nicht geowned haben in der Vergangenheit. Und das machen sie aber durch solche Modelle. Das heißt, sie lernen, ob die einzelnen Modelle jetzt immer die richtigen sind, das ist eine andere Frage. Wenn du dir Drive Now und Car2Go angehst, ich glaube, Car2Go gibt es jetzt auch schon 7 oder 8 Jahre. Ist das jetzt ein durchschlagender Erfolg? Ich würde sagen eher nein, weil das ist natürlich eine nette Mobilitätsalternative im Mikrobereich, aber so richtig was Neues gebracht hat es jetzt nicht. Es bringt aber dem Hersteller Erkenntnis, wie ich mit neuen Modellen umgehen muss und dass ich auch mal Lehrgeld zahlen muss. Alleine das finde ich schon sehr hilfreich, weil wenn sie das, was sie in Forschung und Entwicklung in ihre Produkte in den letzten Jahrzehnten investiert haben, wenn sie das in solche neue Modelle investieren würden, wäre das, glaube ich, extrem hilfreich. Weil das ist eigentlich das, was unseren Standort, auch Deutschland, immer stark gemacht hat, war Forschung und Entwicklung in den Produkten. Und das fehlt mir noch in dem digitalen Bereich.
Ich glaube, da sind wir total einer Meinung, dass das sinnvolle Initiativen sind, um Wissen zu generieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Wissen dann ausreichend at scale dem Mutterschiff zur Verfügung steht. Weil, also meiner Erfahrung mit Satelliten, die ja ganz bewusst außerhalb der Konzerne aufgehängt werden, erwecken nur den Eindruck, also aus den paar Gesprächen und hier und da auch mal den Praxiserfahrungen, die wir mit solchen Konstruktionen gesammelt haben, ist, dass der Weg zum Mutterschiff danach sehr, sehr lang sein kann. Hast du das Gefühl, dass diese Unternehmen Start-up gut können?
Ja, also es gibt ja mal zwei Gründe, warum ein Startup innerhalb einer Corporate-Struktur nicht überlebt. Das ist, weil sie entweder zu kräftig umarmt werden oder weil sie zu wenig Liebe bekommen. Das ist so eine der Feststellungen, die man macht. Das Witzige ist, was ich so sehe, ist, dass die Ursprungsinitiative, wenn sowas gestartet wird, eigentlich vollkommen richtig ist. Und dann werden auch, ich sag mal, nicht Financial KPIs definiert, sondern es gibt eben auch bestimmte, auch softere Faktoren, was man einfach lernen möchte aus dem Markt. Das geht dann gerne über die Zeit ein bisschen verloren, wenn so ein Startup dann erstmal gestartet ist und dann natürlich dann die ersten harten Zahlen folgen auf die erste Jugendforscht-Initiative, die da war. Und dann sind viele desillusioniert. Du hast auch ein Problem innerhalb von Konzernen, dass sehr häufig Ansprechpartner wechseln. Das heißt, der Ursprungsspirit, der da war und jemand, der sich dahinter gehängt hat, ist vielleicht gar nicht mehr dein Ansprechpartner. Das macht es sehr schwierig, weil die Ziele dann für das Startup immer wieder neu definiert werden. Und das ist, wenn einer, ich sag mal, losgelöst vom Corporate startet, natürlich völlig anders. Also wenn du dir bestimmte Startups anguckst, also was ich so ein Hakan Koç mit seinem Auto 1, aber auch jetzt die E-Scooter-Initiativen, die da sind, die können natürlich völlig losgelöst arbeiten, bilden sich Hypothesen, kriegen eins auf die Nase, es funktioniert nicht, dann wird es umgedreht, wird nochmal neu gemacht.
Da ist das natürlich Team bleibt an Bord und der Kern bleibt erhalten.
Das Ziel, also wenn du was weiß ich, so ein Leuschner hörst oder sowas, der dann eben sagt, mein Ziel ist, Urban Mobility einfach zu ändern in einer anderen Form und wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob der E-Scooter das Richtige ist oder was da genau die richtige Lösung ist, dann ist das erstmal der grundsätzlich richtige Ansatz des Ganzen. Das fällt natürlich im Corporate, und das ist denen gar nicht vorzuwerfen, das fällt denen grundsätzlich schwer, so daran zu gehen. Ja. Ja, weil dann muss ich bereit sein, relevante Gelder auch zu investieren, um zu sagen, ich bezahle ganz bewusst dieses Lehrgeld dafür.
Mich erinnert diese Situationsbeschreibung so ein bisschen an den Versandhandel der 90er Jahre. Genau. Da gibt es so ein paar Parallelen. Die erste Parallele, an die ich gerade denken musste, ist die Produktionsabsatzplanung. Ne? Ja. Also wie früher so ein Katalog oder Vertriebssteuerung gemacht wurde. Klar, es wurde irgendwann mal eine Disposition gemacht und danach, in dem Moment, wo dann alles geordert war, dann hat sich der Vertrieb dem Lager untergeordnet. Ne? Also das, was auf Lager, was dann angelandet wurde, musste wegverkauft werden. Spätestens jetzt, wo Marktplätze die dominierenden Geschäftsmodelle im E-Commerce sind, hat sich das gedreht und eine Kundenfokussierung hat Einzug gehalten. Mhm. Ist das eine Perspektive, die dem Automobilbereich auch noch zuteil wird?
Ja, definitiv. Und da muss man ihnen auch zugutehalten, versuchen sich auch darauf einzustellen. Jetzt muss man sagen, Produktionsprozesse mal eben so zu ändern, weil ich sage, eine Kundenfokussierung hat sich verschoben und das vielleicht auch noch im weltweiten Kontext, ist natürlich auch eine Mörderherausforderung. Ja, also,
ist das so? Aber warum kann das so ein, also ich habe da jetzt keine Insights, aber warum kann das ein Volvo machen, die so mit dem Service-Konzept rauskommen, egal wie erfolgreich das ist, aber ich glaube, die stehen auch erst noch am Anfang, aber die haben diese irrsinnige Varianz von Motortypen, Karosserievarianten, in meiner Wahrnehmung einfach eingedampft, und das finde ich total nachvollziehbar. Ich brauche heute im Jahr 2019 keine 120 kombinatorischen Motorlösungen für mein Auto. Warum können andere das nicht auch?
Ja, also Volvo hat jetzt eine besondere Geschichte, weil das natürlich aus dem Druck heraus entstanden ist. Die waren ja quasi,
die anderen haben doch auch
die waren
Druck.
Ja quasi meine, insolvent.
Druck, aber, also, wie viel Druck brauchen denn die anderen noch? Also ja. Volkswagen ist noch nicht insolvent, und vielleicht ist das auch das, ich meine, das sind ja diejenigen, die jetzt am lautesten Elektromobilität rufen. Aber ich meine, so wahnsinnig ist der Druck denn nicht bei den anderen, mal abgesehen von der Insolvenzwahrscheinlichkeit, die wir vermutlich bei deutschen Automobilherstellern noch lange nicht haben. Aber ist denn der Druck nicht auch schon spürbar?
Nein, also wenn du dir die Zahlen auch anguckst, die sie produzieren, und wir dürfen nicht immer von unserem deutschen Markt und vielleicht auch nicht nur aus einer, ich sag mal, Hamburger und Berliner Perspektive so einen Markt betrachten. Dieser Markt wächst ja unglaublich noch weltweit. Und da sind natürlich solche Player sehr, sehr gut positioniert. Also ich mag Volvo sehr gerne und du fährst ja auch ein Volvo. Aber die spielen weltweit natürlich keine wirkliche Rolle. Bei denen ist das aus dem Druck herausgestanden, weil sie eigentlich insolvent waren und letztendlich ein Verschlankungsprozess bei denen passieren musste und sie dann sich auf ein bestimmtes Segment fokussiert haben gesagt, das Segment nehmen wir uns jetzt. Das kann so ein Hersteller wie beispielsweise der Volkswagen-Konzern, der 45% der Fahrzeuge darstellt in Deutschland, das darf man immer nicht vergessen, das ist der Marktanteil, den die haben, über alle Konzernmarken. Das geht natürlich in der Breite nicht. Trotzdem findet auch da diese Plattformstrategie statt. Es wird immer mehr vereinfacht. Es gibt immer weniger Motorvarianten, mehr Karosserievarianten und so weiter. Also in die Richtung bewegen sie sich schon. Aber da redest du natürlich trotzdem von Zyklen von Jahren bis Jahrzehnten, bis du das wirklich umgestellt hast. Also das Know-how, was da ist, das basiert beispielsweise sehr stark auf der Dieseltechnologie. Da sind mehrere tausend Ingenieure, die das entwickelt haben über Jahrzehnte. Und die müssen sich jetzt komplett wandeln. Das geht nicht mal eben so in 2-3 Jahren. Das muss man eben auch ganz klar sehen. Wenn du siehst, dass die Produktion vom Golf 7 auf den Golf 8 kostet so 6 Milliarden. Ja, so eine Umstellung eines Modells, eines einzigen Modells aus dem Gesamtkonzern. Und da hast du an den Motoren noch gar nicht viel gemacht. Also wir reden jetzt wirklich von wirklich relevanten Investitionen, die nötig sind. Und da kann man schon auch verstehen, dass die Hersteller noch nicht so genau wissen, sollen sie jetzt dem einzelnen Marktdynamiken jetzt folgen. Weil man muss ja schon sagen, also bestimmte Richtungen, die jetzt vorgegeben werden, in die irgendwas gehen soll, sind ja, entbehren ja teilweise auch einer gewissen Grundlage. Also
immer ein Beispiel.
Ja, das so langsam kommt das ja auch ins Bewusstsein, dass das Heben der des Elektroantriebs als den heiligen Gral, der uns alle rettet, das hat jetzt, glaube ich, auch jeder verstanden, dass das so nicht funktioniert. Und wir wollen dann irgendwie aber auch nicht, dass der Kobalt im Kongo abgebaut wird. Also das ist schon ein bisschen differenzierter zu sehen, diese ganzen Mobilitätsprobleme, die wir haben und wie wir Lösungen dafür finden. Und ich bin ja auch immer der Meinung, dass jede Form der Mobilität eine individuelle Mobilitätslösung benötigt. Aber die einhellige Meinung war zumindest vor einem Jahr noch, Tesla ist also die Antriebstechnologie der Zukunft, Elektro, und der Rest ist eigentlich Schnee von gestern. Und ganz so einfach ist es eben dann doch nicht, gerade im weltweiten Kontext.
Mhm. Ja. Du sagst, das finde ich eine beeindruckende Zahl, du sagst, dass die Umrüstung von einem Modell also in erwachsenen Milliardenbereich verzehrt. Wie viel Investitionen gehen in Geschäftsmodelle, die sich mehr mit der Kundenzentrierung auseinandersetzen? Ist das ähnlich wie oder ist das ein Bruchteil davon?
Das ist ein Bruchteil davon. Also was ich so wahrnehme, zumindest was ich so bei Daimler und BMW gesehen habe, was sie so investiert haben. Bei Volkswagen kann ich es dir nicht genau sagen, aber da reden wir eher, also wenn die über die letzten Jahre, und da war Daimler sicherlich noch der größte unter Zetsche, derjenige, der noch am risikofreudigsten war, auch mit dem Einstieg in MyTaxi und mit Movell einige Dinge zu machen, auch BMW mit Parknow und solchen Initiativen. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber das ist sicherlich kein Milliardenbetrag, von dem wir da sprechen.
Ja. Wir wollen auch nochmal über den B2B-Bereich sprechen. Mhm. Das ist ja auch jetzt das Feld, in dem du ja schon lange tätig bist. Ja. Wie sieht denn da die Situation aus? Bei einer Wahrnehmung ist das ja eher aus einer Kundenperspektive. Also wenn man auf die Kunden für Automobilhersteller guckt, ist das auch vermutlich das profitabelste Einzelsegment. Vermutlich sogar auch das größte in Deutschland.
Ja, es ist das größte und es ist auch das planbarste. Das ist das Entscheidende.
Und ist es im Digitalen auch am weitesten entwickelt?
Sagen wir zum, also was Kundenverständnis angeht, ja. Was die digitale Entwicklung angeht, nein, sehe ich jedenfalls nicht. Das Kundenverständnis ist bei B2B-Kunden oder Flottenkunden erheblich höher im Automobilhandel, weil das immer eine Direktgeschäftskomponente auch hatte.
Also da haben sie Direct-to-Consumer.
Genau, da waren sie immer mit involviert. Also da gibt es auch eine gute Datenbasis und gutes Kundenverständnis, um zu verstehen, wie sind Lifecycle von Fahrzeugen, wann werden die getauscht. Also der Gewerbekunde ist schon der noch einigermaßen planbare Kunde für den Hersteller. Und da es unserer Wirtschaft auch noch ganz gut geht, sind die auch alle noch genug unterwegs mit den Autos und legen genug Kilometer zurück. So ein Endkunde fährt ja eigentlich viel zu wenig. Der ist ja eigentlich gar nicht so interessant. Das
hast du jetzt nicht aus umweltpolitischen Gesichtspunkten.
Nein, aber es ist ja einfach aus einer Konzernbrille natürlich. Ne? Wenn ja, du einen Endkunde, der alle 8, 9 Jahre, der Hamburger wahrscheinlich sogar alle 15, weil er so konservativ ist, sein Auto wechselt, so wie du ja auch. Und da 10.000 Kilometer im Jahr fährt, das ist ja eigentlich keine relevante Größe. Also und das ist im Gewerbekundenbereich anders. Da redest du von 40.000 Kilometern im Durchschnitt, die diese Fahrzeuge fahren. Das macht 45% der Zulassungen aus, die gewerblich sind in Deutschland. Also das ist schon ein Riesenfeld. Die Digitalisierung ist da noch nicht so fortgeschritten auch. Also das Kundenverhältnis ist ein ähnliches. Jetzt muss man sagen, dass aber auch der Kunde dort eben auch durchaus weniger digital unterwegs ist.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie ist es eigentlich auf der Nachfrageseite? Also so eine Fuhrparkentscheidung, stelle ich mir vor, ist ja vermutlich auch nicht ganz frei von Emotionen, wie oft beim Automobil. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine Fuhrparkentscheidung rein über eine RFQ-Plattform stattfindet und dann es vollkommen egal ist, welche Marke es wird. Hauptsache die technischen Faktoren stimmen. Wie sieht die Nachfrageseite da aus?
Also die sind momentan sehr stark getrieben, insbesondere durch personalpolitische Themen. Also das Hauptthema ist natürlich, Mitarbeiter überhaupt zu bekommen und zu gewinnen. Und man darf immer nicht vergessen, dass der deutsche Mittelstand und auch die größeren Unternehmen sich nicht in urbanen Umfeldern befinden. Also ein Mittelstandsunternehmen, relevantes, findest du nicht im Berliner Umfeld, sondern die sitzen dann in den klassischen Gegenden in Ostwestfalen und in Baden-Württemberg. Und da hast du natürlich ganz andere Grundvoraussetzungen, was du an Mobilitätsbedürfnissen hast. Aber die Kunden fragen diese neuen Formen der Mobilitäten ganz klar nach. Also sie müssen und wollen ihren Kunden auch Alternativen bieten. Und da ist eben nur noch das Bloße, ich stelle dem da ein Auto hin und dann fährt er irgendwie von A nach B, der mein Mitarbeiter. Die Zeiten sind auch immer mehr und mehr vorbei. Also da will man ganz klar auch neue Mobilitätsformen und alternative Mobilitätsformen von Bahn über Sharing, über auch den E-Scooter mit integrieren. Also das heißt, die Flottenkonzepte wandeln sich zu Mobilitätskonzepten. Und man versucht eben für jede Mobilitätsform für jedes Mobilitätsbedürfnis die richtige Mobilitätsform zu finden.
Wie sieht das auf dem Servicebereich aus? Da gibt es ja jetzt immer mehr Plattformen, die sich genau diese, sagen wir mal, nicht immer gelösten Schnittstellen zwischen Nachfrager und Automobilmarke irgendwie dann schließen. Ja. Ich habe das Gefühl, da gibt es eine richtige Inflation von Startups. Stimmt das?
Also ich habe noch nicht so das Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Also Startups nicht.
Weil ich auch nicht trennscharf genug betrachte zwischen Neuwagen, Gebrauchtwagen, gibt es ja wenig für Firmenkunden, aber die ganzen Leasing-Plattformen, die jetzt auch immer weiter mehr, also eigentlich von der Produktbreite immer mehr machen, also die machen vom Flottenmanagement bis zum einfachen Beschaffung von Fahrzeugen und Leasingverträgen alles, aber es gibt jetzt doch deutlich mehr Angebot als noch vor 2 Jahren.
Ja, also definitiv, wobei auch das alles Firmen sind, die sich ein kleines Segment rausgesucht haben, um so einen Entry Point zu haben. Aus meiner Sicht auch alle noch unterfinanziert sind. Okay. Da kann man eigentlich auch momentan nur ein Vehiculum, ein Wimca und vielleicht ein Cluno noch nennen, die da angefangen haben, Mobilitätsalternativen zu bieten. Aber die suchen sich, wie gesagt, die bieten einzelne Lösungen für einzelne Probleme an.
Das sind auch Plattformen, die ja auch Mietabos mit anbieten etc.
Ja.
Und du sagst, die sind unterfinanziert. Das heißt, werden wir da noch mehr sehen oder ist das ein Markt, der so in der Nische nicht weiter wachsen kann?
Also ich glaube schon, dass woher soll da das große Geld kommen, ist ja immer die Frage. Und die deutsche VC-Szene habe ich immer nicht das Gefühl, dass sie, also wenn es um mehr als zweistellige Millionenbeträge zu Investitionen angeht, dann kriegen sie schon kalte Füße, was solche Dinge angeht. Letztendlich ist die Frage, welche dieser Trends gibt es schon in anderen Ländern, insbesondere in den USA, und sehen die großen amerikanischen Investoren hier genug Raum, um da drin zu investieren? Weil die Corporates, da sehe ich jetzt nicht in den nächsten Jahren, dass sie bereit sind, in solche Modelle dreistellige Millionenbeträge auch zu investieren. Also ich hoffe, dass da der nächste Hakan Koç kommt, der sich so ein Thema annimmt und dann eben auch groß genug an amerikanische Investoren antritt, um da relevante Gelder zu holen, weil der Markt ist riesig, der Markt ist groß, gibt es unheimlich viel Potenzial. Und auch auf deine Ursprungsfrage nochmal, ich glaube ja, dass wir bei den großen Consumer-Themen eher immer nur mit den Amerikanern mitschwimmen können im B2C-Bereich, dass wir eigentlich im B2B-Bereich, das ist eigentlich unsere originäre Wurzel, die wir hier in Deutschland haben, eigentlich extrem viel machen könnten, weil da musst du granularer rangehen und du musst da auch noch ein bisschen detaillierter arbeiten und kannst nicht nur so One-Off-Effekte haben, weil dass ein Firmenkunde neue Konzepte bei sich integriert, das ist wie ein Salesforce oder ein SAP oder was auch immer oder ein Oracle. Die brauchen lange, sich zu entscheiden, das zu integrieren. Aber wenn es dann erstmal integriert ist, dann bleibt es auch. Also eigentlich ist der Customer Lifetime Value sehr schön in solchen Konzepten. Und das würde ich mir eigentlich mehr wünschen, dass wir da auf unsere alten Tugenden dann da ein bisschen zurückkommen und mehr in dieses Segment investieren. Das, glaube ich, ist wichtiger als in B2C-Themen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade was diese Nachhaltigkeit angeht, ist das sicherlich eine große Chance, insbesondere wenn man vielleicht bei den kurzlebigen Sachen vielleicht noch ein bisschen den Anschluss
absolut
noch nicht gleich erzielt hat, dann weiter im B2B tiefer zu sein. Wie hältst du dein Wissen über diese Branche aktuell? Das ist ja etwas, was ich glaube, es gibt wie in vielen Bereichen immer zunehmendere Informationsflut. Es wird immer schwieriger, den Bass von der Realität zu trennen. Und du hast ja eine sehr nüchterne, aber aus meiner Perspektive sehr realistische Draufsicht auf diesen Markt. Wie hältst du dieses Wissen frisch?
Also bestimmt nicht aus der Presse, weil ich sehe, es ist unfassbar, wie viel Inkompetenz da vorherrscht, wenn darüber geschrieben wird. Nein, ich habe absolut versucht, mein Ohr am Gleis zu haben. Also sowohl in beiden Segmenten, in den tradierten Bereichen, unterhalte mich sehr viel mit jetzt im B-Segment, zum Beispiel mit Firmenkunden, um Verständnis da aufzubauen, wie deren Lage ist, wie weit ist deren interner Transformationsprozess. Ich versuche bei den Autoherstellern sehr dicht dran zu sein, um zu hören, was passiert. Und ich versuche auch bei den Playern, die da neu kommen, habe ich eigentlich immer sofortigen Kontakt zu denen, um zu verstehen, was deren Modell ist und wo sie sich positionieren. Manchmal blase ich dann auch so ein bisschen den Schaum weg. Das ist dann ein bisschen das doof.
Auch manchmal, dass du so eine Go-To-Adresse bist auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch unabhängig. Ne?
Also genau. Ja, ich bin wirklich offen für die Modelle. Ich sehe aber dann auch, wo ich sag mal nach außen sehr viel Neues kolportiert wird und dann merkst du hinrum, dass eigentlich nichts Neues, sondern irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen. Das muss ja auch nicht schlimm sein, wenn es eine gute Kundenakzeptanz gibt. Und das ist eigentlich für mich das Entscheidende. Und da versuche ich immer so ein bisschen den Nebel zu lichten. Aber es gibt auch Themen, wo ich mich dann ganz klar geirrt habe, muss man ja auch sagen. Und daraus eben dann lernt und merkt, die Kundenakzeptanz ist größer. Also jetzt sprechen wir wieder über Auto 1 und WKDA, weil das sind natürlich die relevantesten Player jetzt gerade, die überhaupt irgendwas gemacht haben in der letzten Zeit. Und die haben eine große Sogwirkung für die gesamte Branche. Das darf man nicht unterschätzen, wie oft dieses Thema Auto 1 auch tatsächlich auf den Tisch kommt. Weil wenn ich schon Milliardengelder bekommen habe und letztendlich in einem nach außen hin völlig langweiligen Segment Gebrauchtwagenankauf und Export ins Ausland so schnell mich so etabliere, dann bringt das viel Aufmerksamkeit. Und ich finde das ein bisschen ähnlich, wie Olli Samwa das in vielen Themen gemacht hat, egal jetzt wie umstritten er vielleicht ist. Aber das hat schon so eine Sogwirkung für Investitionen, auch relevantes Geld in bestimmte Bereiche zu investieren. Also dass ein Zalando so groß geworden ist, hat auch sicherlich viel in der Folge ausgelöst. Und das hoffe ich mir für dieses Segment auch. Also ich hoffe, dass Hakan da noch richtig Gas gibt. Und das wird er tun, bin ich mir ziemlich sicher. Und dass das eine große Wirkung hat. Also, aber ich versuche darüber auch mit dem Kontakt mit den Gründern und mit den neuen Startups da mein Ohr am Gleis zu haben auf beiden Seiten. Das ist eigentlich mein Hauptjob.
Du sprichst viel mit Menschen, du wirst oft um Rat gefragt. Du beobachtest zwangsläufig auch viel von innen und von außen. Hast du ein positives Transformationsbeispiel für uns, wie insbesondere diese Kundenzentrierung, also über Geschäftsmodelle kann man ja auch viel sprechen, aber das ist hier nicht das richtige Auditorium dafür. Aber hast du Beispiele, wo es einem Hersteller oder vielleicht einer anderen Plattform gelungen ist, einen größeren Schritt in diese Kundenzentrierung zu gehen.
Ja, du hast mich das ja eingangs gefragt und ich habe dann wirklich lange gegrübelt und nachgedacht und da ist mir eigentlich keiner so richtig eingefallen, der das bisher geschafft hat, was eigentlich sehr enttäuschend ist, wenn man so drüber nachdenkt. Es gibt eigentlich nur neue Player, die da eine gute Kundenzentrierung und gutes Kundenverständnis aufgebaut haben. Bei den tradierten Unternehmen kann ich das bisher nicht feststellen. Und interessanterweise, auch wenn man sich die ganze Wertschöpfungskette anguckt, also vom Produzieren des Fahrzeugs über Marketing, über das Anbieten von Fahrzeugen, sei es über die Plattform mobile Autoscout, also so richtig grundlegend hat sich da eigentlich nichts getan. Also der Autoverkauf findet noch immer auf sehr, sehr, sehr konventionellen Wegen statt. Und da gibt es ein paar Versuche, auch ein Abracar, Allianz versucht da ein bisschen was, aus meiner Sicht auch unterfinanziert mit 20 Millionen. Also das sind Peanuts-Beträge. Ich weiß, das Wort darf man eigentlich nicht mehr verwenden, aber es sind in dem Segment einfach wirklich Peanuts-Beträge. Und damit kann ich eine erste Forschung machen, aber dann muss ich auch wirklich relevant investieren, wenn ich das machen will.
Wenn ich dich jetzt so höre und wie du auch in so einem Vorgespräch schon gesagt hast, für mich klingt da ja so raus, als ob du das von den traditionellen Playern auch gar nicht mehr erwartest, dass da noch was passiert. Ist das wirklich schon so Innovators-Dilemma in Reinkultur, dass wirklich nur noch die jungen Herausforderer, also so jung sind die ja teilweise gar nicht mehr, aber die Herausforderer diesen Markt wirklich, wirklich so verändern, dass die, ja, was wird dann aus den Anbietern? Nur noch Produkthersteller?
Ja, also das Mindset ändert sich ja schon, wie ich eingangs gesagt habe. Mhm. Ich glaube nur, dass es einfach deutlich länger braucht bei denen. Das ist so und ich hoffe, dass sie genug Zeit haben dafür, sich in die Richtung auch zu entwickeln. Wie gesagt, was die Chefetagen angeht, ist das Mindset da. Auch die Etagen darunter sagen grundsätzlich, sie sind offen für solche Themen, aber die aktuellen Strukturen geben das eben noch nicht her.
Ja, du sagtest ja vorhin auch so, das ist ja auch gar nicht, also wir dürfen ja auch nicht nur auf Deutschland gucken, sonst läuft es ja auch gar nicht so schlecht. Das Hier und Jetzt ist ja immer noch verhältnismäßig absatzerfreulich und auch ausreichend profitabel, trotz der ganzen Krisen und Skandale, die ja eigentlich spektakulär sind für
Ja, aber die werden auch nur in Deutschland so hochgetrieben, ne? Also das ist
aber
ja schon,
sind ja trotzdem da. Also
ich darf das also, mal gar nicht so laut sagen, weil ich finde das ja gar nicht so schlimm alles. Aber
den Betrug.
Ja, der Betrug ist eine Katastrophe.
Die Preise für ein Ingenieursunternehmen, was mit der Sicherheit von Nutzern irgendwie.
Na klar. Aber ich finde, man muss eben auch an bestimmten Punkten Diskussionen auch dann irgendwann beenden und sagen so, jetzt schmeiße ich Leute dafür raus, ich suche mir die Verantwortlichen. Aber das Vertrauen, und das ist ja auch interessant, wenn Vertrauen aufgebaut wird zu einer Marke, das dauert Jahrzehnte und du brauchst ein, zwei solcher Momente. Der ADAC ist ja auch immer so ein schönes Beispiel. Mhm. Ein, zwei Themen, die eigentlich für sich betrachtet, und wenn man, ich will jetzt nicht auf dieses Skandal, aber wenn man sich den Ursprung mal anguckt, wie das Ganze aus den USA heraus entstanden ist, ist ja schon absurd, dass jetzt also Unternehmen aus den USA, die Autos produzieren, die 20, 30 Liter verbrauchen pro 100 Kilometer, ausgerechnet eine Technologie, die 5, 6 Liter verbraucht und vom CO2-Ausstoß, über CO2 redet übrigens keiner mehr. Ja. Also das ist schon interessant, wenn man sich die Ursprünge anguckt. Das ändert ja nichts daran, dass ich das verurteilen kann und dass ich auch jemand dann irgendwo dafür bestrafen muss. Aber ich muss auch irgendwann mal nach vorne gucken und sagen, so jetzt mache ich auch mal einen Cut in der Diskussion und sage, wie kann ich so ein Unternehmen aufstellen, damit es zukunftsfähig ist.
Das verstehe ich. Ich hätte nur gedacht, dass das auch eine Chance ist, wenn man sie wirklich als Chance begreift und wenn man die Ursachen auch richtig greift. Man könnte sagen, okay, da haben wir jetzt ein bisschen ein Kavaliersdelikt begangen.
Das ist kein Kavaliersdelikt, das will ich damit
nicht
sagen.
Dass du das nicht sagst, ne? Aber man könnte auch sagen, dass das alles eher nur die Symbole sind einer spätdekadenten Kultur von Automobilchefs, die sich so lange so selbstbewusst sicher waren, dass sie gegen geltende Gesetze und gegen sagen wir mal, nachvollziehbare Prüfmethoden verstoßen haben, also geschummelt haben. Ja. Und wenn man, gut, und das ist halt nur das Symptom, ich hätte schon erwartet, dass so eine Krise deutlich mehr Umdenken, also egal wie groß die Krise jetzt tatsächlich ist und wie viel sich das schon in wirtschaftlicher Kraft durchschlägt, aber dass diese Krise insbesondere, wenn es darum geht, die Kundenorientierung und das Kundenvertrauen wirklich wieder zurückzugewinnen, dass man dort konsequenter handeln könnte. Und mittlerweile gibt es noch einen Automobilhersteller in Deutschland, der keinen Skandal hat? Gibt es einen, hat BMW auch einen Skandal?
Muss ich nee, fragen? BMW hatte keinen Skandal, weil die mit diesen Dieselfahrzeugen gar nicht in den USA unterwegs waren. Mhm. Mercedes hatte das Problem auch nicht, weil sie auch nicht da mit kleinen Dieselmotoren unterwegs waren. Mhm. Also du merkst schon, dass dieser Wandel also zumindest in den Chefetagen da ist. Und deswegen setze ich ja auch ein Dies hin und sagt, unsere Zukunft ist Elektro. So, ob das jetzt immer alles bis zum letzten Sohle durchdacht ist, aber er weiß, er braucht...
Gehört, dass das nicht alles...
Genau,
alles
er weiß auch, er braucht simple Botschaften erstmal, damit das jeder versteht. Mhm. Und weil sonst kriegt er keine Orientierung in die Vertikale. Ja, das ist ja ganz klar. Das ist das Verständnis dafür ist grundsätzlich noch da, aber dass natürlich die einzelnen Mitarbeiter, und wenn du so eine Firma dann siehst, die dann 100.000 Mitarbeiter hat, bis das überall angekommen ist und jeder sich für sich wiederum definiert, was bedeutet das für mich in meiner alltäglichen Arbeit, was ich jetzt machen muss, das dauert natürlich einfach seine Zeit. Ich sage ja nur, ich finde, man muss auch bestimmte Dinge irgendwann dann beenden und der Markt wird es letztendlich zeigen. Also wenn sie sich nicht wandeln und dann nachher nicht mehr überlebensfähig sind, dann haben sie es auch nicht verdient. Ja, aber das gilt ja für jede Branche. Ja, aber es ist ja oft so bei diesen sehr ingenieurslastigen Unternehmen und das ist, ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber so Bayer, Monsanto und solche Geschichten ist ja genau das Gleiche. Die denken, dass sie faktisch auf der richtigen Seite sind. Und es kann auch durchaus sein, dass sie faktisch auf der richtigen Seite sind an vielen Stellen. Aber sie verstehen nicht, wie die Dynamiken in der öffentlichen Meinung sind. Und das ist das Hauptproblem, was du hast. ADAC ist für mich auch so ein schönes Beispiel. Da hat ein Chefredakteur ein Ranking geändert, ja, von Fahrzeugen. Mhm. Und daran ist eigentlich fast der ganze ADAC zerschellt. Ja, obwohl der nun über Jahrzehnte sich das gelbe Engel-Image hervorragend aufgebaut hat, muss der jetzt eine Zeit lang schon ums Überleben kämpfen, ja, wegen eines Rankings. Und die Dynamiken, die daraus entstanden sind, werden eben oft unterschätzt. Das ist das Hauptproblem.
Ich habe Schwierigkeiten, aber ich kann nicht sagen, warum, mit dieser Art von Unternehmen Mitleid zu empfinden. Also gerade beim ADAC nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ich glaube nur, dass es anderen Konsumenten ähnlich geht. Und das ist ja natürlich ein Kapital, was verspielt wurde und was sehr, sehr schwer wird, wieder zurückzugewinnen. Wenn absolut. Wenn du morgen Chef eines großen Automobilkonzernes würdest, was wäre deine wichtigste Maßnahme, um diese Transformation in die Wege zu leiten?
Ich würde relevante Geldbeträge erstmal zur Verfügung stellen. Und da rede ich von Milliardenbeträgen. Milliardenbeträgen zur Verfügung stellen, um eben eine Startup-Kultur rundum, also ich möchte eigentlich, würde dann versuchen, der Initiator zu sein, der relevante Initiator für meine Branche, wenn ich schon der Branchenführer sein will. Mhm. Und zwar weltweit, weil ich muss es für alle Märkte machen, würde ich relevante Gelder zur Verfügung stellen, um eben da eine Startup-Kultur rund um mein Unternehmen zu starten. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Super Schlusswort. Ich verstehe, dass das deutlich mehr ist als ein paar Etagen im WeWork in der Friedrichstraße anzumieten, sondern dass das substanziell und vermutlich würdest du es auch von innen heraus machen.
Ja, definitiv. Ja.
Wunderbar. Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Ich habe super viel gelernt. Ich bin gespannt, wie das in deiner Branche weitergeht.
Ich auch.
Ja. Dir auch nochmal persönlich viel Erfolg und hoffentlich bis bald.
Vielen Dank.
Dankeschön.